Ich predige heute Morgen über Apostelgeschichte 10, das ganze Kapitel. Ich lese es aber nicht ganz vor, aber es kommt ganz in dieser Predigt vor. Ich lese nur den Anfang vor, die Geschichte eines römischen Besatzungsoffiziers, der in Caesarea wohnt. Das ist außerdem der Wohnsitz des Statthalters dort in Israel gewesen. Apostelgeschichte 10. Ein Mann in Caesarea aber mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Kohorte, fromm und gottesfürchtig samt seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einem Gesicht etwa um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sprach: Cornelius. Er aber blickte ihn an und sagte voll Furcht: Was ist es, Herr? Er antwortete ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind als Opfer vor Gott aufgestiegen, und er hat ihrer gedacht. Und jetzt sende Männer nach Joppe und lass einen gewissen Simon kommen, der den Zunamen Petrus trägt. Dieser ist zu Gast bei einem Gerber Simon, der ein Haus am Meer hat. Als nun der Engel, der zu ihm redete, hinweggegangen war, rief er zwei von seinen Sklaven und einen frommen Soldaten, von denen die ständig um ihn waren. Nachdem er ihnen alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppe. Wenn Sie heute Morgen hier sind, vermute ich, dass die meisten von Ihnen irgendwelche Schlüssel einstecken haben, wobei das interessant wäre, wofür Sie alles Schlüssel haben. Sind Schlüssel, sagt etwas über die Vollmacht aus, die Sie haben. So als Kind oder Teenager vielleicht nur ein Schlüssel für ein Fahrrad. Wenn Sie ein Haus besitzen, dann haben Sie schon einen Hausschlüssel. Falls Sie in Ihrer Firma viel oder weniger zu sagen haben, haben Sie dann einen Schlüssel für Ihr Büro oder vielleicht sogar für die ganze Firma. Der Schlüssel verrät etwas über die Vollmacht, die Sie haben. Und vielleicht hat jemand schon mal auf Sie gewartet, weil ausgerechnet Sie den Schlüssel hatten, den man brauchte. Umgedreht, vielleicht haben Sie auch schon mal auf jemand anders gewartet, weil der den Schlüssel hatte, den Sie brauchten. Hier in der Geschichte geht es um Schlüssel, obwohl sie nie erwähnt werden. Da gab es einen Mann, der hieß Petrus, Sie kennen diesen Namen, dem hatte Jesus einmal das Amt der Schlüssel gegeben. Er sagte, dass er das Himmelreich aufschließen dürfte. Von daher gibt es vielleicht auch so viele Petrus-Witze, dass er da irgendwo an der Himmelstür wartet auf diesen oder jenen. Ja, was bedeutet das Amt der Schlüssel? Ein Schlüssel hat ja nur einen Sinn, wenn man damit etwas aufschließen kann. Der Petrus hat mit dem ersten Schlüssel an Pfingsten 3000 Menschen das Himmelreich aufgeschlossen. Der Schlüssel war seine Predigt. Und da sind 3000 Leute zum Glauben gekommen, die zum allerersten Mal den Heiligen Geist empfingen und sozusagen Zutritt bekamen in das Himmelreich Gottes, obwohl sie natürlich weiter in Israel lebten, die sind nicht plötzlich in den Himmel gekommen. Aber sie hatten jetzt den Zutritt. Und hier geht es um den zweiten Schlüssel. Er hatte ja nicht nur einen Schlüssel, sondern er hatte das Amt der Schlüssel, Plural. Und das hieße in diesem Fall, dass er auch den Heiden, also den Nichtjuden, das Himmelreich aufschließen dürfte. Das hatte er offensichtlich bisher nicht getan. Der zweite Schlüssel war unbenutzt. Hier haben wir jetzt eine interessante Führungsgeschichte. Da ist ein römischer Offizier, Cornelius, ein gläubiger Mann. Für uns, wenn wir gläubig hören, klar, der glaubt an Gott. Für einen Römer war das nicht so klar, denn ein Römer glaubte an Jupiter. Der glaubte nicht an den Gott, an den Sie oder ich glauben. Und wenn er nicht an den Jupiter glaubte, dann hatte er noch irgendwelche Mysterienkulte, davon gab es jede Menge. Heute würde man sagen Esoterik, was ihn bewegte. Aber hier heißt es, er war gläubig. Das heißt, er hatte sich von diesem Jupiter schon gelöst und war auf der Bewegung hin zu dem Glauben an Gott. Es heißt, er war gläubig, er hat gerne gebetet und er hat auch Geld gespendet. Ich kenne Sie jetzt zu wenig, das heißt manche schon, ob Sie auch jemand sind, der gerne betet, ob Sie auch jemand sind, der anderen Geld spendet für gute Zwecke. Sein Mann war das, also ein richtig gläubiger Mann. Wenn Leute gläubig sind, haben sie eine gewisse Ehrfurcht vor Gott. Das hat irgendwelche Auswirkungen in ihrem Leben. Sie fangen an, Gottes Wort ernst zu nehmen. Sie werden in der Firma, wenn es geht, aufhören zu lügen und ähnliche Dinge. Das heißt, man merkt, sie sind irgendwie mit Gott in Verbindung. Aber eines fehlte diesem Cornelius noch, was ganz vielen gläubigen Menschen leider fehlt. Er kannte, meinte Gott zu kennen, aber er kannte Jesus nicht. Wenn Sie heute gläubige Leute fragen, glauben Sie an Gott? Natürlich, selbstverständlich. Das bedeutet mir sehr viel. Ohne Glauben kann ich gar nicht leben. Ohne mein Abendgebet würde ich nie einschlafen. Aber gerade auch solche Leute kennen oft Jesus nicht. Sie beten zu Gott. Er kommt jetzt in Bekanntschaft mit Jesus auf einem Umweg, da erscheint ihm ein Engel. Interessant, der Engel kennt ihn mit Namen. Der fragt nicht, wie heißt du, sondern er sagt Cornelius. Das heißt, auch Engel kennen unter Umständen Sie oder mich mit Namen, auch wenn wir noch keinen gesehen haben. Aber ich denke schon, dass Sie da sind. Und der Engel erzählt ihm nichts von Jesus. Der Engel hätte ja jetzt gleich sagen können, wie das ist, wenn man zum Glauben kommt an Jesus. Das macht er nicht. Engel predigen nicht das Evangelium, sondern er holt einen anderen Menschen. Das heißt, er holt ihn nicht, er sagt, schicke dahin und unternimm etwas, damit du jetzt das Richtige erfährst. Das ist interessant, dass Leute etwas unternehmen müssen, damit ihr Glaube wirklich das Zentrum erfasst. Oder denken Sie an Jesus, der einen Blinden geheilt hat in Johannes 9. Der schmierte ihm da so einen Brei auf die Augen. Ich wollte gerade sagen, er wäre ja noch blinder, aber er war ja schon blind. Und schickt ihn zu dem Teich Bethesda, meine ich, oder Siloa. Und da muss er sich waschen. Und das hat er gemacht. Der ist also blind dahin getappt. Das heißt, wahrscheinlich hat er sich führen lassen. Er hat etwas unternommen, weil Jesus ihm das gesagt hat. Und er kam sehend zurück. Wäre er nur mit seinem Brei auf den Augen stehen geblieben, dann hätte er eben verschmierte Augen gehabt und wäre blind geblieben. Das heißt, manchmal muss man etwas unternehmen, obwohl man noch keine Veränderung hat im Leben, bis dann sozusagen die Augen geöffnet werden. Interessant, wen dann Gott schickt. Ich war mal vor vielen Jahren in Amsterdam zu so einem evangelistischen Kongress und wir sind da in den Vondelpark gegangen. Unter anderem haben wir diesen Hippies und Gamblern und Drogenabhängigen dort geredet über Jesus. Und die Holländer, die sprachen, wir konnten ja nur Englisch, die Holländer, die Sprache des Landes konnten, die haben Hausbesuche gemacht. Und da waren zwei dabei, die kamen zu einem Mann, der war so Mitte 70. Und als er hörte, was sie wollte, nämlich mit ihm über Gott, über Jesus reden, war er ganz begeistert. Er sagte, ich habe gerade vor kurzem gebetet, habe Gott, wer auch immer das ist, gesagt, ich sei jetzt schon Mitte 70, wüsste aber immer noch nicht, wohin die Reise geht. Und es wäre doch ganz schön, wenn ich das jetzt langsam mal rausbekäme und er mir da vielleicht irgendwie eine Antwort gibt. Er war also vorbereitet, sie haben ihm dann erklärt, wer Jesus ist, dass man im Gebet ihn persönlich in sein Leben hineinbitten kann. Und das hat er sofort getan und hat sich ganz herzlich bedankt und sagt, jetzt habe ich endlich Gewissheit, dass ich zu Gott gehöre, dass ich ewiges Leben habe, dass er mir meine Sünden vergibt. Er war vorbereitet. Und die Boten, die wussten ja nicht, was hinter der Tür war. Sie waren natürlich auch sehr erfreut, dass da jemand nicht nur zur Diskussion bereit war, sondern zum Glauben. Ja, die Engelerscheinung war hier in der 9. Stunde. 9 in der Bibel bedeutet Frucht. Jede Zahl hat eine Bedeutung. 9 ist Frucht. In diesem Fall war es die Frucht seiner Gebete. Dieser Cornelius hatte gebetet und seine Gebete wurden erhört. Ja, jetzt schickt er seine Boten, gleich 3 Leute, 2 Sklaven und einen gläubigen Soldaten zu dem Petrus, den er aber gar nicht kennt. Das ist eine Strecke von Caesarea dorthin, wohin er sie schickte, von etwa 50 Kilometern. Das heißt, die waren circa knapp 3 Tage unterwegs und sind dann dorthin gegangen und suchten einen Simon Petrus. Jetzt ist interessant, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, ob Sie, wenn Gott Ihnen etwas zumutet, sofort sagen würden, ja, das ist meine Aufgabe, da mache ich mit. Oder ob Sie bei manchen sagen würden, nein, vielen Dank, niemals. Ich kenne ganz viele Leute, auch hier in der Gemeinde, die sagten, also diese Aufgabe würde ich nie übernehmen. Kann ich mir unmöglich vorstellen, zum Beispiel mal hier vorne zu stehen, irgendwas zu sagen, bin ich viel zu schüchtern, kriege ich einen roten Kopf oder eine Gruppe zu leiten oder dies und jenes. Ich schmunzle innerlich immer, aber ich zeige das nicht, weil ich weiß, dass meistens das, wo sie sagen, das werde ich nie tun, wahrscheinlich werden sie genau dort landen und einmal das tun, von dem sie denken, sie würden es nie tun. Aber Gott muss sie führen und vorbereiten. Und das ist sicher ganz gut. Wir haben gerade eine Kinderfreizeit, demnächst ab morgen, wo Mitarbeiter gesucht wurden und wo auch jemand sagte, naja gut, diesmal fahre ich da nicht mit als Mitarbeiter, aber dann lag da plötzlich so eine Anmeldung, der Blick fiel nur auf diese Anmeldung und dann war die Aussage, naja, ich fahre nur mit, wenn wirklich Mitarbeiter gebraucht werden. Oh, wir haben genügend Mitarbeiter, aber dann waren es gar keine und schließlich fährt derjenige doch mit als Mitarbeiter, obwohl er sagte, dieses Jahr eigentlich nicht, aber Gott hat ihn geführt. Ja, der Petrus wird vorbereitet. Heiden ist ein Begriff, den Sie kaum kennen, vielleicht unter dem Wort Heidenangst taucht er ab und zu nochmal auf. Damals ging es also um das erwählte Volk Israel und um die Heiden. Die Heiden waren Leute, mit denen man nichts zu tun hatte, weil man sich verunreinigte, wenn man mit ihnen was zu tun hatte. Deshalb war das sehr ungewöhnlich jetzt für den Petrus, dass er mit ihnen Kontakt bekäme. Gott musste ihn also vorbereiten. Und der Petrus war gerade mittags in der sechsten Stunde, das heißt um 12 Uhr, auf dem Dach, Flachdach des Hauses, um zu beten. Ich weiß nicht, ob Sie auch bestimmte Gebetszeiten haben, vielleicht nicht gerade mittags um 12, da müssen die meisten Leute arbeiten. Aber er war hungrig, ja, 12 Uhr, Essenszeit, und da kam doch tatsächlich ein Angebot Gottes vom Himmel, was er essen könnte. Ein großes Tuch mit lauter Tieren, kriechende Tiere und Gewürm und lauter komische Sachen. Und eine Stimme sagte, schlachte und iss. Also passend für die Uhrzeit. Die Leute haben ja oft erst direkt vor dem Essen geschlachtet, also nicht zum Metzger gegangen und haben dann gekauft. Schlachte und iss. Aber das waren all die Tiere, die er noch nie gegessen hatte und die ein normaler Jude nie essen würde. Und er sagte, ich habe sowas noch nie gegessen. Ich mag keine unreinen Tiere. Ich will ja schließlich mit Gott im Reinen leben. Aber die Stimme kam dreimal und sagte immer, schlachte und iss, was ich für rein erkläre, das erkläre du nicht für unrein. Ja, dann verschwand dieses Tuch endlich und er war sozusagen diesen Schrecken los, hätte sich dann auf das normale Mittagessen gefreut. Aber er hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist ja erstaunlich, dass Gott manche Dinge tut, man spürt, irgendetwas geschieht, ich weiß aber überhaupt nicht, was das bedeutet. Ich vermute, dass das manchem unter uns schon so gegangen ist. Bis er erst ein paar Wochen oder Monate oder Tage später weiß, wozu das Ganze da war. Plötzlich hört er Stimmen rufen, die seinen Namen rufen, Simon, und er weiß ja, dass er so heißt, er steigt herunter und sagt, hier bin ich, was wollt ihr? Und es waren diese drei Männer, die jetzt kamen, um ihn einzuladen, um zu diesem römischen Offizier Cornelius zu gehen und ihm das zu erklären, was Gott ihm aufträgt. Normalerweise hätte er diese Leute weggeschickt, hätte gesagt, mit Besatzungsmacht, Soldat, einem römischen Soldat und dann noch Sklaven, die von den Römern kommen, habe ich nichts zu tun. Aber er war vorbereitet. Er wusste, oh ja, das könnten diese Unreinen sein, mit denen ich jetzt Kontakt habe. Und er hat sie ins Haus eingeladen zum Essen. Das war eine Sensation, für sie überhaupt nicht, aber für ihn schon. Wenn Sie, ich karikiere jetzt ein bisschen, überlegen, Heiden waren für das Volk Israel mehr oder minder Brennholz für die Hölle. Dafür waren die da und dass die jetzt in Gottes Liebe hineingezogen wurden, war völlig unverständlich. Einige von Ihnen kennen diese Geschichte von dem Jona. Wir haben hier in Obertshausen ein Haus Jona, das nach diesem biblischen Propheten benannt ist. Als er in einer Stadt Ninive gepredigt hat, 120.000 Menschen lebten dort, dass Gott die Stadt vernichten würde, wenn sie ihr Leben nicht ändern, und dann 120.000 Leute zum Glauben kamen an Gott. Eine Erweckung, so nennen wir das, wenn so viele Leute zum Glauben kommen, wie es sie schlagartig in dieser Größenordnung vielleicht noch nie gab. Was macht er dann hinterher? Gott verschont jetzt die Stadt, weil die Leute jetzt gläubig waren. Er setzt sich abseits von der Stadt und wartet auf das Gericht Gottes und ist sauer, dass Gott diese Stadt nicht richtet, obwohl sie durch seine Predigt zum Glauben kam. Das sage ich nur, um zu zeigen, wie distanziert dieses Verhältnis von Israel zu den Heiden war. Selbst bei dem Jona zu den Leuten, die seiner Predigt geglaubt haben. Er hatte ein sehr distanziertes Verhältnis. Ja, nun, er lädt sie zum Essen ein, das war eine Sensation. Sie erzählen ihm von dem Engel, von ihrem römischen Offizier. Und er ist bereit mitzugehen, nimmt aber noch ein paar Brüder mit, damit sie ihn begleiten. Jetzt sind sie wieder 3 Tage unterwegs, 50 Kilometer zu Fuß oder 2,5 Tage. Und er kommt dorthin und findet eine, ja, wie soll man sagen, eine Versammlung vor. Der Cornelius hat alles vorbereitet, hat die ganze Familie eingeladen, alle Freunde, alle Bekannte. Das ganze Haus ist voll. Das war jetzt keine Hausverkaufsveranstaltung, so wie man das heute auch macht und dann alle Leute einlädt, sondern er wollte, dass sie etwas von Gott hören. Und als der Petrus kommt, ist er begeistert und erzählt ihm nochmal das mit dem Engel und seinen Gebeten und sagte: Was hast du jetzt zu sagen? Kannst du mir das bitte erklären? Und der Petrus sieht, aha, Gott kümmert sich um die einzelnen Menschen, egal zu welchem Volk sie gehören, egal welche Sprache sie sprechen. Und das hat ihn sehr beeindruckt. Dann fängt er an zu reden über Jesus und sagt: Ich möchte etwas von Jesus sagen. Jesus war ein Mann von Gott mit Kraft ausgerüstet, mit dem Heiligen Geist von Geburt an. Er wurde getauft. Er hat viele Kranke geheilt. Er hat viel Gutes getan, hat dämonisch Besessene befreit. Und dann ist er am Kreuz für uns gestorben, damit Gott uns vergeben kann. Aber nach 3 Tagen war das Grab leer. Er ist uns begegnet. Wir sind Zeugen davon, dass er lebt. Und er wird einmal die Welt richten. Aber wer heute an ihn glaubt, der bekommt Vergebung der Sünden. Und es war erstaunlich, während er predigte, die Leute mucksmäuschenstill zuhörten, fiel der Heilige Geist auf die Hörer. Das geschah damals so, dass sie dann anfingen, in anderen Sprachen zu reden. Ja, so wie wenn sie jetzt plötzlich Hebräisch reden würden oder Chinesisch oder eine Sprache, die sie selber nicht verstehen, die aber Gott versteht, weil er ja Chinesisch und Hebräisch verstehen würde. Und in diesen Sprachen wurde dann Gott gelobt. Das war etwas sehr Schönes und für sie ein Zeichen. Sie haben den Heiligen Geist empfangen und der Petrus war erstaunt und sagte: Wenn Sie den Heiligen Geist empfangen haben, mit dem Geist getauft wurden, dann taufen wir Sie jetzt auch mit Wasser. Nachher wird hier auch eine Taufe sein mit Wasser. Aber die entscheidende Taufe ist die mit dem Heiligen Geist. Das heißt, wenn Gott in das Herz eines Menschen kommt, das ist das Entscheidende. Genauer gesagt, wenn Jesus dort hineinkommt. Ja, jetzt war dieser Cornelius zum Glauben gekommen, mit einer langen Kettenreaktion. Was aus dem Cornelius geworden ist, wissen wir nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er seinen Glauben nicht für sich behalten hat, sondern dass er ihn weitergegeben hat, sei es an seine Soldaten oder seine Familie war mit ihm zum Glauben gekommen. Ich denke, wenn Gott einen Menschen erwählt, dann ist das so eine Art Domino-Effekt. Sie kennen diese Dominos, die man so hintereinander stellt. Wenn man eins umwirft, dann kippen die alle um, wenn sie in der richtigen Entfernung stehen. Ja, 2 Dinge in dieser Geschichte. Das eine, gläubige Menschen können Christen werden. Das ist erstaunlich. Menschen, die also an Gott glauben, die beten, die spenden, können noch Jesus entdecken, den sie oft leider nicht kennen. Und das ist eine großartige Sache, wenn jemand, der gläubig ist, Jesus entdeckt. Ich denke an eine Frau, wir haben vor Jahren mal mit einem Jugendkreis hier in einem Nachbarort so mitgewirkt bei so einer christlichen Wochenveranstaltung, jeden Abend Verkündigung. Und am letzten Abend wurde dann zu einer Entscheidung aufgerufen für Jesus. Wer Jesus gehören will, soll heute Ja sagen zu ihm. Da hat eine Frau daran teilgenommen. Eine Frau sagte: Ja, ich möchte jetzt zu Jesus gehören. Und ich weiß noch, wie enttäuscht wir waren. Ja, eine ganze Woche immer dabei, viele Leute da und eine einzige Person hat ihr Leben Jesus anvertraut. Es war übrigens jemand, der auch gläubig war, eine Frau, die schon in der Kirchengemeinde im Kindergottesdienst mitgearbeitet hatte, den hatte sie geleitet, sehr begabt, sehr temperamentvoll. Und jetzt hatte sie Jesus entdeckt. Aber Domino-Effekt, sie hat dann eine Kinderstunde gemacht in der Gemeinde, wo wirklich Kinder dann zum Glauben kamen an Jesus, den sie selber gerade entdeckt hatte. Sie hat eine Jugendarbeit gemacht. Ihr Mann kam nach 1,5 Jahren auch zum Glauben an Jesus, nachdem er erst dachte, dieser fromme Tick wird ja schnell wieder vorübergehen bei ihr. Sie begeistert sich sowieso gerne für irgendetwas, aber der Tick ging nicht vorüber. Und dann hat er mitgearbeitet, mit Jugendarbeit gemacht, sind ganz viele Jugendliche zum Glauben gekommen. Und ich denke, das hat Auswirkungen bis heute. Ja, wenn Gott einen ruft, bereitet er ihn vor. Das eine, Gläubige können Christus entdecken. Das zweite, Christen können in neue Aufgaben hineinkommen, die sie bisher nicht ausgefüllt haben. Und insofern kann sich jeder unter uns angesprochen fühlen, wenn er bisher an Gott glaubt, wäre es schön, wenn er Jesus entdeckt, wenn er Jesus schon kennt. Wäre es gut zu überlegen, hat Gott vielleicht noch irgendetwas anderes mit mir vor, wo er mich hineinführt. Nicht, dass ich krampfhaft jetzt suche, was sollte ich noch tun, sondern wo er hineinführt. Gott bereitet Menschen vor, manchmal auf lustige Weise, manchmal sehr ernst. Ich denke noch an einen jungen Japaner, der in England war und dort in so Jugendherbergen herum nicht hing, sondern er wollte das Land kennenlernen, hatte relativ wenig Geld. Und ein anderer saß so beim Abendessen mit ihm zusammen und wo geht's hin? Ja, ich will so ein bisschen durchs Land rennen, aber relativ wenig Geld, aber würde gerne die Sprache auch so ein bisschen kennenlernen. Und da sagte dieser andere ihm, weißt du, wenn du die Sprache kennenlernen möchtest, wenig Geld hast, Leute kennenlernen möchtest, kenne ich ein Jugendzentrum, das heißt Kepenriso an der schottischen Grenze und die suchen so Leute wie dich und da kannst du mitarbeiten. Falls Sie schon mal was von dieser Klostermühle hier gehört haben, das ist die englische Mutterzentrale dazu. Und da hat er da mitgearbeitet und fand die Leute alle sehr nett dort und irgendwann hat er dann diesen Glauben an Jesus entdeckt. Eigentlich wollte er ja nur Englisch lernen. Er wollte nur auf preiswerte Weise in England Aufenthalt haben, aber hat Jesus entdeckt. Und als er dann nach Japan zurückging, hat er dort in Japan auch solch ein Zentrum gegründet, wo junge Leute Jesus begegnen können. Eigentlich ja nur Englisch lernen, billig leben, aber er hat den Wert des Lebens kennengelernt und das hat Auswirkungen bis heute. Er leitet dieses Zentrum immer noch. Was Gott mit Ihnen vorhat, weiß ich nicht, aber mit Sicherheit hat er mit jedem von Ihnen einen Plan, völlig unabhängig von dem Alter. Und das bedeutet immer einmal ihm nahe zu sein, aber auch in seiner Führung sich einsetzen zu lassen. Jesus, Herr, herzlichen Dank für diese Führungsgeschichte, in der du den Petrus gewonnen hast, einen Schritt über eine Grenze zu tun, die er sonst nicht überschritten hätte. Danke, dass da ein römischer Offizier Christ wurde. Danke, wo du auch heute unter uns Menschen begegnest, auch solchen, die eigentlich schon an Gott gläubig sind, dass sie dir vertrauen und dass du Christen vielleicht auch in neue Aufgaben hineinstellst und führst, weil du es so möchtest. Darüber loben wir dich. Amen.